Minibar-Geständnisse aus Zimmer 101. Carsten Karat im Gespräch mit Wolfgang Schmidt.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Er war einer der engsten Vertrauten von Bundeskanzler Olaf Scholz. Er hatte als Kanzleramtsminister Verantwortung für die entscheidenden Weichenstellungen der deutschen Politik getragen. Und er steht wie kaum ein anderer für analytische Schärfe, Klarheit und Haltung. Heute ist er Redner, Autor und vor allem Vordenker. Ein Mann, der die Politik und die Realität angenehm miteinander verbindet. Bitte begrüßen Sie mit mir Wolfgang Schmidt. Wolfgang, wenn du heute auch mit einem gewissen Abstand auf deine politische Laufbahn zurückblickst, welcher Moment in dieser gesamten Laufbahn ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben? Ich meine wirklich Moment.
Oh, das ist schwer zu sagen, weil es 23 Jahre waren, die ich in der Spitzenpolitik dabei war, in ganz unterschiedlichen Rollen. Vermutlich war es der G20-Gipfel in Hamburg, als die Bilder der brennenden Autos an der Elbchaussee uns erreichten und wir in der Elbphilharmonie festhingen beim Konzert mit den Staats- und Regierungschefs aus diesen 20. Und dann sind da noch so internationale Organisationen dabei. Und du weißt, boah, jetzt brennt wirklich die Hütte im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gibt es natürlich auch schöne Momente, die vereinigt.
In welcher Position warst du damals?
Da war ich Staatsrat, also Staatssekretär, so heißen die in Hamburg. Und verantwortlich unter Scholz, der war der erste Bürgermeister. Und verantwortlich unter anderem für die Außenbeziehungen. Also ich war Staatsrat und bevollmächtigt der Freien und Hansestadt Hamburg. Beim Bund, bei der Europäischen Union und für auswärtige Angelegenheiten ein Riesentitel, der kaum auf eine Visitenkarte passt und in dem Zusammenhang eben auch für Hamburg zuständig für diesen G20-Gipfel, der dann vor allem durch Gewalt sich auszeichnete, aber der natürlich, Stichwort Hotels, eine riesige logistische Herausforderung auch war, so viele Staats- und Regierungschefs in allen Hotels der Stadt unterzubringen und dann die Transporte zum Teil mit damals ja schon Trump als Präsident 1 enormen Sicherheitsaufwand zu koordinieren.
Wo hat er gewohnt? In welchem
Haus? Der hat tatsächlich im Gästehaus des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg gewohnt, also am Feenteich an der Alster, weil die etwas spät dran waren mit den Hotelbuchungen. Das soll ja vorkommen.
Aber ich sag dir was, dann waren alle Hoteliers froh. Ich hatte damals, als ich im Adlon Hoteldirektor war, den ersten Staatsbesuch, das war Clinton. Und wir waren gerade 4-5 Monate offen. Ich kann ja gar nicht sagen, was die Amis mit deinem Hotel veranstalten.
Ich weiß, wir waren ja quasi dann selber Gastgeber. Genau. Und wir waren in dieser Rolle mit unserem Gästehaus. Das war schon eine Herausforderung.
Du warst Kanzleramtsminister. Ich glaube, ganz wenige Zuschauer wissen, was macht ein Kanzleramtsminister? Was ist das Prä dieser Position?
Man kann das vielleicht so aus der Unternehmenssprache mit einem COO vergleichen. Oder ich habe hin und wieder scherzhaft gesagt, ich war so eine Art Paartherapeut in einer Dreierbeziehung, weil wir ja so eine Dreierkoalition hatten. Und die Aufgabe des Kanzleramtschefs ist zum einen ganz formal, er legt die Tagesordnung des Bundeskabinetts fest. Also alles des Kabinetts, was dann besprochen wird jeweils mittwochs. Das ist die originäre Aufgabe. Dann ist man Chef von 900 Leuten oder über 900 Leuten. Das ist das Kanzleramt, das arbeitet für den Bundeskanzler, aber natürlich auch für den Kanzleramtschef. Und es koordiniert die gesamte Regierungstätigkeit. Also man muss so ein bisschen gucken, dass die verschiedenen Ministerien das machen, was im Koalitionsvertrag verabredet ist.
Der CEO.
Und der CEO, genau. Und Follow-up machen und dann natürlich die Beziehungen, insofern so ein bisschen auch fast wie ein Hoteldirektor, mit den Fraktionen, mit den 16 Ländern und mit den Parteien. Also relativ viel und umfangreich. Und dann war ich noch der Beauftragte für die Nachrichtendienste des Bundes, also der Geheimdienstkoordinator. Und wir haben die Fach- und Rechtsaufsicht als Kanzleramt, so heißt das, über den Bundesnachrichtendienst, also unseren Auslandsnachrichtendienst. Und das in der Zeit mit dem russischen Angriffskrieg, dann dem 7. Oktober, dem Überfall der Hamas auf Israel und die Gegenreaktion der Israelis. Also da war ein bisschen was los, wie wir im Norden sagen.
Du bist als Kanzleramtsminister dann auch so ein bisschen ein Chefdiplomat wahrscheinlich. Du musst ja dann mehrere Hüte aufziehen. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen aus unterschiedlichen Parteien, die du alle kennst. Es gibt nicht einen einzigen, der ein schlechtes Wort über dich verliert. Wie kann das sein?
Naja, entweder, weil ich nichts gemacht habe und niemandem auf die Füße getreten bin, das glaube ich aber nicht. Nein, ich habe mich immer bemüht, mit allen vernünftig umzugehen. Und wir sind, wenn wir jetzt in der Politik sind, in unterschiedlichen Parteien und das ja auch aus bestimmten Gründen, weil wir bestimmte Überzeugungen haben. Und das heißt aber nicht, dass meine Meinung, meine Überzeugung, meine Partei die allein seligmachende ist, sondern es gibt gute Gründe, warum andere in andere Parteien eingetreten sind. Und wenn man das versteht und wenn man dann, wenn man miteinander verhandelt, versucht zu Lösungen zu kommen, das auch respektiert, dann glaube ich, gibt es jenseits der Unterschiede und des auch hart miteinander Ringens so einen Respekt und dass man sagt, okay, ich teile überhaupt nicht, wie der denkt und was der so macht. Aber als Typ ist der in Ordnung, ich kann mich drauf verlassen, der betupst mich nicht. Und ich glaube, also mir war das jedenfalls immer wichtig, diese Art von Umgang auch zu pflegen.
Also das sind ja die erfolgreichsten COOs und die erfolgreichsten CEOs, die hart in der Sache sind, aber verbindlich im Ton. Das heißt, es ist ja offensichtlich gelungen. Also ich habe das in der Recherche im Vorfeld ein paar Anrufe gemacht und war ganz überrascht. Da war nichts, ich wollte was raus, aber war nichts.
Das freut mich natürlich. Ja.
Du bist noch nicht so lange aus der aktiven Politik raus, aber lange genug, um wahrscheinlich selbst reflektiert zu haben, was damals zum Bruch der Koalition geführt hat. Wenn du die heutige Zeit siehst und der ehemalige Bundeskanzler hat ja eine Zeitenwende ausgerufen, und die jetzige Politik siehst, was hat dich am meisten in dieser kurzen Zeit verändert?
Ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt mal auf die Parteipolitik gucken, und das macht, glaube ich, im Moment auch so viel schlechte Laune, weil die neue Regierung ja fast noch schlimmer bewertet wird und schlechter bewertet wird, als es bei uns der Fall war, dann hat sich eine Sache richtig massiv verändert. Und das ist, wir haben früher immer Koalitionen gehabt, wir erinnern uns, ne, eine große Partei mit einer kleinen, die aber ähnlich tickte, also die CDU mit der FDP oder die SPD mit den Grünen oder ganz früher mal sozialliberal. Und das hat sich jetzt komplett verändert, dadurch, dass wir immer ausdifferenzierter wählen, dass auch mehr Parteien im Angebot sind, ist die Möglichkeit, sozusagen innerhalb eines Lagers Koalitionen zu schließen, verschwunden. Und das heißt, seit eigentlich 2005, der ersten großen Koalition unter Merkel, haben wir immer lagerübergreifende Koalitionen. Und das führt dazu, dass man nie das eigene Programm in wesentlichen Teilen oder bei bestimmten Sachen, die einem besonders wichtig sind, durchsetzen kann. Klar. Und das führt auf allen Seiten und auch bei uns Wählerinnen und Wählern zu einer enormen Frustration. Und ich glaube, das ist was, wo wir als Gesellschaft, wo unsere Medien noch mal ein bisschen in Anführungszeichen uns an die neuen Zeiten gewöhnen müssen und nicht alten Maßstäbe anwenden sollten, weil sonst werden wir die ganze Zeit frustriert. Und dann gibt es da ja ein paar Parteien draußen, die so tun, ich nenne die immer die Zauberstabpolitiker, als ob man einmal mit dem Zauberstab wedeln müsste, Hex, Hex sagt, und dann ist die irreguläre Migration bei null, der Krieg in der Ukraine ist beendet und das Wirtschaftswachstum ist zurück. Und die meisten von uns wissen, den Zauberstab gibt's nicht.
Aber ich glaube natürlich als Bürger, dass diese drei Themen, die du jetzt aufgegriffen hast, in der Häufigkeit und in der Dimension zusammen für große Frustration sorgen.
Ja, klar.
Und natürlich, dass wir auch nicht in Lösungen gedacht haben. Ich lebe in der Schweiz, da ist das ein bisschen anders. Wir haben viel mehr Migranten, wir haben 28%, ich bin selber ein Ausländer.
Ja.
Aber da funktionieren Dinge einfach anders. Ich möchte aber keinen Vergleich herstellen. Ich habe aber eine Frage, die auch ganz offen gesprochen eine Sorge ist. Wenn ich mal die Ränder mir anschaue und wenn ich die BSW und auch die Linke mal auf ein Stück weit in die Extreme rücke und natürlich die AfD, dann haben wir fast 50% der Wähler wählen extrem. Wählen zumindest nicht mehr bürgerlich oder sozialdemokratisch. Also nicht das, was wir eigentlich über Jahrzehnte gewöhnt waren. So. Was glaubst du denn, wie sieht denn die nächste Regierung aus?
Naja, ich glaube, dass jetzt erstmal die Regierung, die dran ist, versuchen muss, so gut wie möglich zu arbeiten. Natürlich als eingefleischter Sozialdemokrat hoffe ich, dass wir dann einen sozialdemokratischen Kanzler haben. Im Moment ist das nicht so wahnsinnig realistisch. Also wenn man jetzt das nur hochrechnet, wie es im Moment aussieht, wird es eine Drei-Parteien-Koalition sein, weil die zwei großen, was wir früher mal große Koalitionen nennen, ja kaum noch über 50% gekommen ist bei der letzten Wahl und jetzt nach den Umfragen auch weit, weit entfernt ist. Es hängt, glaube ich, sehr stark davon ab, ob die Probleme, die man sieht, man jetzt in den Griff kriegt. So, wir haben die Corona-Zeit gehabt mit einem erheblichen Wirtschaftseinbruch. Wir haben seit 2019 im Prinzip kein Wirtschaftswachstum. Und was ganz entscheidend ist, die Reallöhne sind seit 2019 auch nicht mehr angestiegen. Im Gegenteil, sind ein bisschen runtergegangen.
Weil die Inflation dazu nimmt.
So, das wird sich jetzt verändern. Hoffentlich in diesem Jahr, aber das spüren natürlich alle. Ne? Wir alle wissen, was mit den Energiepreisen gelaufen ist. Wir gehen in den Supermarkt, der Döner.
Aber Entschuldigung, nur verstehst du, sagst von drei Parteien, welche siehst du da?
bis, also nach Stand der Lage jetzt sind es die, die jetzt regieren und dann die Grünen dazu. Also das ist ja das, was, wenn das BSW reingekommen wäre, was ja ganz knapp nur gescheitert ist an dieser 5%-Hürde, dann hätten wir jetzt schon eine solche Koalition. Und das ist natürlich ein Riesenproblem zu dem, was ich am Anfang sagte. Dann ist es noch mal lagerübergreifender und dann wird der Frust bei allen dreien noch größer, dass man sagt, wir kriegen doch eigentlich das, was, wofür wir eigentlich stehen, gar nicht mehr durchgesetzt.
Gehst du zurück in die Politik, wenn du gerufen wirst?
Das weiß ich noch nicht. Also ich finde jetzt im Moment die Freiheit auch super. Man merkt das ja gar nicht so sehr, wenn man in so einem Job ist, wie sehr man in so einem Hamsterrad ist. Und jetzt mal nach so langen Jahren und die letzten 8 Jahre mit der Corona-Zeit, da war ich im Finanzministerium als Staatssekretär und war international verantwortlich, dann diese Zeit der Dreierkoalition mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und der Energiekrise, das war ja ein ständiger Krisenbewältigungsmodus. Und deswegen finde ich es im Moment ganz entspannt und ganz schön, auch mal nicht den ganzen Tag, wenn irgendwo wieder eine der schlechten Nachrichten aufploppt, zu denken, oh Gott, was müssen wir jetzt machen? Aber gleichzeitig ist Politik das, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe und mir auch Spaß macht. Und deswegen gucke ich im Moment, wie ich mich am besten und meine Erfahrungen weiter einbringen kann. Und
nehme mir jetzt aber tatsächlich auch die Zeit.
Hat kaum einer gedacht, dass ich das könnte, aber bisher läuft es
ganz gut. Läuft ganz gut. Ich möchte eine persönliche Frage stellen. Du hast ja offensichtlich sehr eng und sehr lange mit Olaf Scholz gearbeitet, in unterschiedlichen Positionen. Jetzt hat der Mann sich entschieden, sein Mandat beizubehalten. Er ist ein, wenn man das so sagen darf, ein Hinterbänkler geworden. Ich habe halt noch nicht eine einzige Rede im Bundestag gehalten. Wie ist deine heutige Beziehung zu ihm?
Wir telefonieren und wir treffen uns auch. Ich war jetzt gerade bei ihm zu Hause. Er hat da gekocht mit seiner Frau.
Kann er das?
Ja.
Gut. Viel besser jedenfalls als ich. Nein, er kann es richtig gut.
Es war manchmal etwas nervig tatsächlich, wenn man mit ihm auch als er Kanzler war, telefoniert hat und er hatte seine AirPods drin und hat dann irgendwie Gemüse geschnippelt oder die Spülmaschine aus- oder eingeräumt. Die verstärken das ja extrem. Ja, ja. Dann war es immer schwer, dem zu folgen. Nein, das kann er sehr gut. Und er hat sich entschieden, was ich auch richtig finde, dieses Mandat. Er ist ja in Potsdam angetreten und ist der einzige aus der demokratischen Mitte, der direkt gewählt worden ist. Alle anderen Mandate im Osten sind entweder an die AfD zu so einem großen, großen Teil. Ich habe 2 oder 3 Mandate an die Partei Die Linke gegangen. Und er fühlt eben diese Verpflichtung auch denjenigen gegenüber, die ihn da 44.000, glaube ich, gewählt haben. Und jetzt hat er sich entschieden, nicht in einen Ausschuss zu gehen, nicht durch Reden im Bundestag irgendwie zu wirken. Ich glaube, das wäre auch komisch, wenn da so ein ehemaliger Kanzler dann, was willst du sagen, sagst du immer, zu meiner Zeit haben wir es aber besser gemacht und kritisierst die oder lobpreist die. Also er kümmert sich jetzt mehr darum, im Hintergrund Rat zu geben und denkt darüber nach, zu schreiben über jetzt nicht eine Autobiografie, sondern über Themen, die ihn umtreiben und die er für wichtig hält. Und das, glaube ich, wäre ganz gut.
Ich habe ein paar Sätze gestartet, aber nicht vervollständigt. Magst du sie bitte für mich vervollständigen?
Na, schauen wir mal.
Der größte Irrtum, den viele Menschen über Politiker haben, ist?
Dass es ihnen nur um Macht geht und dass sie korrupt seien.
Das, was mich bis heute und schon immer antreibt, ist?
Die Welt und unser Land gerechter zu machen.
Schön. Politik bedeutet für mich in allererster Linie,
das Leben tatsächlich besser machen zu können.
Wenn ich nochmal von vorne anfangen würde, würde ich welchen Beruf wählen?
Ich glaube, den ich gewählt habe tatsächlich, der macht mir großen Spaß. Ich bin ausgebildeter Jurist, also ordentlicher Volljurist, wollte eigentlich Richter werden in Hamburg. Und dann hat mich ein gewisser Olaf Scholz angerufen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, er werde jetzt Generalsekretär der SPD. Das war 2002 nach der gewonnenen
Bundestagswahl. Warst du da schon politisch aktiv?
Ja, ich war bei den Jusos, also der Jugendorganisation der SPD, war international bei der internationalen Jugendorganisation unterwegs.
Also du kannst die internationale auch heute noch singen, ja?
Die kann ich in verschiedenen Sprachen singen, ja.
Aha. Okay. Du, hattest du ein Vorbild oder einen Lehrmeister? Hattest du irgendjemand, der für dich Benchmark war?
Nicht wirklich, aber natürlich habe ich mir auch angeguckt, wie haben andere das gemacht, zum Beispiel als ich jetzt meinen Job dann übernommen habe als Kanzleramtschef, habe ich mir überlegt, welcher Kanzleramtsminister ist mir oder Kanzleramtschef ist mir eigentlich in der Art und Weise, wie er das gemacht hat, in Erinnerung geblieben. Und dann habe ich mich an Thomas de Maizière von der CDU und an Frank-Walter Steinmeier, den jetzigen Bundespräsidenten, orientiert. Die haben beide eher nach innen gewirkt, nicht so sehr in der Öffentlichkeit gestanden und waren auch jenseits der Parteigrenzen hoch anerkannt. Und das fand ich für den Job ein ganz gutes Vorbild.
Rapid-Fired-Questions, bitte schwarz oder weiß, entweder oder.
Das lieben Politiker ja
besonders. Ich weiß, deswegen versuche ich dich ja da ein bisschen so. Immer regieren oder immer opponieren?
Regieren.
Eine Woche ohne Nachrichten oder eine Woche ohne Termine?
Eine Woche ohne Termine.
Entscheidung lieber aus dem Bauch oder nach langen, langen Analysen?
Es kommt wirklich extrem drauf an. Also ich bin eher für die Analyse, aber es gibt eben Situationen, das ist, also jetzt komme ich ein bisschen aus dem Schwarz-Weißen raus, aber ich ziehe sozusagen einen Joker.
Alles gut, ja.
Das ist genau das Problem der Politik. Das ist eben, wir Dinge häufig entscheiden müssen,
schnell,
die 50-50 sind und nicht irgendwie 100-0.
Und retrospektiv und das, ist man immer schlauer.
Genau. Und häufig aber auch Sachen eben unter einer nicht vollständigen Informationslage und sehr schnell und sozusagen das Verzögern, deswegen habe ich so ein bisschen gezögert bei dem lange rauszögern, also mit klugen, ja, langem, ja, Nachdenken, dann ist das auch der Fehler und dann musst du schnell entscheiden und dann musst du halt versuchen, auf der Basis der Informationen, die du hast, möglichst rational zu entscheiden und dann ist es halt häufig der Bauch oder die fast Erfahrung. Mehr die Erfahrung.
Ja. Genau. Möchtest du lieber ein visionäres Projekt starten, jetzt wo du frei bist, oder lieber ein bestehendes perfektionieren?
Ich glaube, visionäres Starten.
Tausende Interviews hast du gegeben und bist ja ein Mann der Sprache. Das ist ja, am meisten könnt ihr durch eure Sprache wirken, ihr Politiker, durch die Handlungen, aber das muss ja auch erklärt werden. Hast du lieber im Parlament live gesprochen oder lieber im Fernsehen Interviews gegeben?
Ich fand das im Fernsehen besser und einfacher. Nun muss ich dazu sagen, ich habe ja relativ wenig mich in der Öffentlichkeit bewegt am Anfang, nur gegen Ende, als die Koalition auseinandergebrochen war, meine paartherapeutische Tätigkeit nicht mehr so gefragt war, mehr Interviews gegeben. Ich fand das immer besser, weil es da mehr Zeit gab. Also das, was ich im Parlament vor allem gemacht habe, war diese Befragung der Bundesregierung. Da werden immer zwei Bundesminister gleichzeitig einvernommen. Da hast du am Anfang irgendwie 90 Sekunden für ein Statement und dann bei den Antworten auf Fragen 60 Sekunden. Und in den Fragen sind häufig schon Unterstellungen und Falschbehauptungen, zum Beispiel von AfD-Abgeordneten drin. Und die willst du eigentlich erstmal zurechtrücken, um dann überhaupt zur Antwort zu kommen. Und dann sagt die Bundestagspräsidentin schon oder der Bundestagspräsident so, Ende der Redezeit. Und da kannst du auch keinen Gedanken entwickeln. Und das finde ich bei Interviews viel besser. Und das Format, was mir am meisten Spaß macht, deswegen habe ich auch sofort gesagt, klar, ich komme gerne zu dir in diesen Witcast, finde ich, sind Podcasts, wo du einfach mehr Zeit hast, ein bisschen ausgeruhter, tatsächlich auch Dinge mal miteinander in der Tiefe besprechen kannst. Und das ist was, was mir häufig sonst zu kurz kommt, weil wir alle so Social Media getrieben, mit einer geringen Aufmerksamkeitsspanne versehen, den Dingen nur noch hinterher hecheln. Und also insofern ist das dann beim Fernsehinterview schon besser und beim Podcast oder Witcast noch besser.
Bin in Bonn zur Schule gegangen, ein großer Fan der Bonner Republik gewesen damals, politisch auch aktiv. Also zumindest sehr interessiert. Und ich schaue bis heute gerne Bundestagsdebatten. Bin ich wahrscheinlich einer der wenigen. Das ist fast ein Hobby.
Ja, sehr schön.
Ich finde das frustrierend, wie häufig Abgeordnete nicht im Bundestag sitzen. Wie gehst du als Redner damit um?
Das ist schwierig, aber man muss jetzt mal wieder eine Lanze brechen für die Abgeordneten. Die haben halt, gerade wenn Debatten sind, häufig auch Ausschusssitzungen. Und da wird natürlich die eigentliche Arbeit gemacht. Das heißt, wenn jetzt die Bundesregierung einen Gesetzentwurf macht, verabschiedet und dann ans Parlament schickt, dann wird er ja nur einmal in der ersten sogenannten Lesung behandelt. Und dann geht er aber in die Ausschüsse. Und da findet die tatsächliche Facharbeit statt. Da werden die Anhörungen mit Expertinnen und Experten gemacht. Dann wird mit den Ministerien wieder verhandelt, wo man was verändern soll zwischen den Fraktionen. Und das findet natürlich dann auch alles während der Arbeitszeit und damit Mittwoch, Donnerstag, Freitag in den Parlamentssitzungen statt. Also ich kenne eigentlich keine Abgeordneten, keinen Abgeordneten, ich war ja selber keiner, der nicht oder die nicht extrem hart arbeitet. Insofern ist dieser Blick frustrierend ins Plenum bei so manchen Debatten, aber ist erklärbar, weil die nicht jetzt irgendwie auf dem Sofa sitzen oder in der Kneipe, sondern wirklich die allermeisten echt hart am Arbeiten sind.
Zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich noch gerne dich nach zwei Personen fragen. Als Paartherapeut taugst du offensichtlich nicht. Jedenfalls bist du in der Dreierkoalition gescheitert. Nicht du bist gescheitert, das wissen wir alle, sondern wir wissen natürlich, dass am Ende es auch zu einem Bockkampf zwischen Scholz und Lindner kam. Glaubst du, die FDP hat eine Chance, zurückzukommen?
Ich glaube, es hängt sehr davon ab, wie sie sich aufstellt. Ich fand, und das war dann auch nicht so eine Persönlichkeitsfrage, sondern eine echte Überzeugungsfrage, diese Fixierung auf das Thema Staatsschulden sind böse in einer Zeit, wo wir sehr viel Geld in unsere Verteidigung neu investieren mussten, wo wir die Ukraine zu unterstützen hatten, wo wir die Folgen der Energiekrise zu bewältigen haben und diese Transformation hin zur Klimaneutralität zu bewältigen haben, sind auch staatliche Investitionen nötig. Ne? Jeder kennt das von der Bahn, die haben wir eben tatsächlich kaputt gespart.
Da würde ich gerne einhaken, Wolfgang, weil ich glaube, dass das eine der größten Kommunikationsschwächen der alten Regierung war. Ich war der größte Fan von Schäuble. Ich habe immer gesagt, Staatsverschuldung schrecklich, wir müssen dafür sorgen, das ist so. Mir hat aber nie einer erklärt, dass die Einhaltung des Haushaltes dazu führt, wie du gerade sagst, dass die Infrastruktur kaputt geht, dass wir nicht in Brücken, Bahnen und so weiter investieren. Das ist jetzt erst Teil der Diskussion.
Ich sage Einspruch, euer Ehren. Wir haben es tatsächlich im Wahlkampf versucht, haben immer wieder genau darüber geredet.
Ich habe es nicht gehört.
Nee, es hat keinen interessiert. Und das ist was, wo ich jetzt auch, man muss ja immer als Politiker vorsichtig sein, Journalistinnen, Journalisten zu beschimpfen oder so zu kritisieren. Aber das ist was mich sehr frustriert, dass wir in dem Land häufig die Debatten, die eigentlich nötig sind, nicht führen, sondern wir Pseudodebatten führen. Und wir dadurch auch nicht um die richtige Lösung für die Probleme, die eigentlich da sind, ringen. Und ich finde, das war bei dem Thema Staatsverschuldung ganz klar so. Wir haben das, ne, wenn du die SPD-Wahlprogramme dir anguckst, wir haben darüber öffentlich geredet. Schon bei Corona haben wir ja sehr viele Schulden richtigerweise gemacht, um Hotels zu unterstützen, Gastronomie, die deutsche Wirtschaft. Das hat Milliarden gekostet, aber ich glaube, es war sehr, sehr, sehr sinnvoll eingesetzt. Und jetzt waren wir in einer ähnlichen Situation. Und das war eigentlich der Grund, warum die Ampel auseinandergegangen ist. Also am Ende ist sie geplatzt am 6. November, weil wir uns über 15,5 Milliarden Euro für die Ukraine, Waffenhilfe und für ukrainische Geflüchtete nicht einigen konnten. Und wir haben 43 Milliarden Euro. Das ist sehr, 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 sehr viel Geld aus dem Haushalt inzwischen für die Ukraine ausgegeben. Und der Haushalt ist ungefähr damals 480 Milliarden Euro gewesen. Das heißt, es ist ein riesiger, riesiger Anteil. Dass man das irgendwie so locker aus der Lameng macht, ist nicht plausibel. Und uns ist aber nicht gelungen, genau darüber zu reden. Mein Gefühl ist, dass wir eben es mit so einer Filterschicht des Hauptstadtjournalismus zu tun haben, der sich hin und wieder mehr so für das persönliche Miteinander interessiert, für die Machtkämpfe, weil es auch einfacher zu erklären ist, wenn ich mich mal intensiver mit dem Staatshaushalt beschäftigen muss. Das ist echte Recherchearbeit und ist natürlich dann auch wahnsinnig schwer in der Öffentlichkeit zu erklären, weil dann ist es einfacher, die schwäbische Hausfrau, man kann nicht mehr ausgeben, als man hat. So, und das Beispiel ist aber, ne, es gibt, glaube ich, kaum ein Projekt, sei es ein Hotel oder sei es eine Erweiterung eines Industriebetriebs, der das aus dem Cashflow finanziert, sondern die meisten haben eine ganz gute Beziehung zu ihrer Bank und investieren auch erstmal geliehenes Geld, um dann durch
oder hebeln,
und das ist bei Staaten ja nicht anders. Natürlich. Und es ist auch sinnvoll.
Unsere aktuelle Bundestagspräsidentin ist ja bekannterweise nicht in deiner Partei, die interpretierte das Amt ganz anders als alle ihre Vorgängerinnen und Vorgänger. Ich denke dann auch an Rita Süssmuth oder an andere. Was hältst du davon?
Ich finde es ganz gut, dass jede und jeder seinen oder ihren eigenen Stil hat. Und ich habe immer gesagt, als Mitglied der Regierung steht mir nicht zu, frei gewählte Abgeordnete zu kritisieren, weil ich finde, das ist auch schon ein hohes Gut. Ich glaube, das Entscheidende ist bei so einer Bundestagspräsidentin, dass sie natürlich die Sitzung neutral, überparteilich leitet. Und gleichzeitig ist sie natürlich eine der herausragenden Repräsentantinnen des Staates, die einzige Frau im Moment auch wieder an der Spitze einer der Verfassungsorgane. Und deswegen finde ich, soll man die mal so machen lassen. Und jede und jeder muss in dem Job natürlich den eigenen Weg auch finden. Mhm. Und deswegen halte ich mich immer zurück. Und ich mag sie, ich finde, sie hat eine erfrischende Art. Ich bin immer dafür, dass wir uns, habe ich eben gesagt, über die realen Themen kümmern und so Pseudo-Debatten sein lassen. Und da habe ich manchmal die Sorge, dass wir, wenn es um Fahnen geht oder sowas.
Es gibt natürlich auch Politiker, die durch solche Verhalten oder andere Verhaltensweisen zu Pseudo-Debatten hinführen.
Das ist
also
so,
das war, und das belohnt natürlich. Das war bei dem Brioni-Anzug von Schröder so, der da reingesteckt wurde, der es hier gar nicht ausgesucht hat.
Ja, aber das hat geprägt. Und das ist natürlich jetzt durch Social Media und Co. noch mal stärker geworden. Ja. Und meine Sorge ist nur, wenn wir nur noch auf dieser Ebene oder vordringlich auf dieser Ebene uns bewegen, dann passieren die ganzen anderen Dinge nicht. Und wenn jemand, der politisch so interessiert ist wie du, der sich beteiligt, praktisch bei dieser zentralen Frage Staatsschulden eigentlich sagt, das ist an mir weitgehend vorbeigegangen, dann ist das ja ein echtes Alarmzeichen. Und das geht ja nicht nur dir so, sondern ganz, ganz vielen so. Und also wenn wir jetzt mal auf die Wirtschaft gucken, wir haben gerade riesige Probleme. Unser Automobilsektor ist einer der zentralen, der steckt in einer schweren Krise. Wir wollen in 20 Jahren,
nicht zu vergessen.
Genau so. Und jetzt, wie häufig diskutieren wir darüber? Dann wird sozusagen symbolisch ein Autogipfel, ein Stahlgipfel einberufen. Aber die Frage, wo entsteht eigentlich Wertschöpfung, wo entstehen die Arbeitsplätze der Zukunft? Wie kriegen wir das eigentlich hin? Was muss dafür gemacht werden? Das diskutieren wir aus meiner Sicht viel zu wenig.
Die Frage, die uns Hoteliers natürlich am meisten interessiert, was ist denn das beste Hotel der Welt, Wolfgang?
Da tue ich mich natürlich schwer.
Aber du wirst
also, weil ich natürlich selbst mit dem Gehalt eines Bundesministers nicht in den besten Hotels der Welt privat absteigen kann. Dafür verdienen wir dann in der Politik doch nicht so viel, auch wenn wir im Verhältnis zu den Durchschnittsdeutschen sehr, sehr viel Geld verdienen. Ich hatte ja nun den Vorteil, dass ich beruflich dann durchaus mal in schönen Hotels war. Und für mich ist tatsächlich das, wo wir jetzt hier gerade sitzen, Schloss Elmau, eines der schönsten Hotels. Selbst als eingefleischter Norddeutscher, der natürlich eigentlich eine flache Landschaft präferiert, ist der Blick in die Berge und diese prominente Position direkt am Gebirge einfach unwahrscheinlich gut. Und dann hat Dietmar Müller-Elmau, der Eigentümer, einfach einen wahnsinnig guten Geschmack. Und das sieht man an jeder Ecke und an jedem Ende des Hotels. Und dann sind mir die Menschen, die hier arbeiten, im Laufe der Jahre auch sehr ans Herz gewachsen. Also insofern ist das schon der Ort, den ich auch immer wieder empfehle, wenn man das Geld hat und wenn man sagt, das ist mir wichtig, einen schönen Urlaub zu machen, dann kann ich das sehr empfehlen.
Schön, dass du Gast bei den 101 Besten bist. Danke fürs Gespräch.
Ich danke dir.
Dankeschön.